die Vorbereitung des Königs und wir hatten gesehen, wie der Herold des Königs auftritt. Und jetzt kommt es zu dieser spannenden und besonderen Begegnung ab Kapitel 3, Vers 13. Ab Kapitel 3, Vers 13. Da kommt Jesus. Also, es öffnet sich gewissermaßen der nächste Vorhang. Da kommt Jesus. Wieder keine genaue Zeitangabe, aber klar, jetzt geht's weiter. Aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihm und sprach: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm: Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da gab er ihm nach. Jetzt kommen wir also zur Präsentation des Königs. Einige Ausleger haben diesen Abschnitt auch überschrieben: die Krönung des Königs. Warum? Johannes hat Jesus offensichtlich sofort erkannt. Von ihren Müttern her, wissen wir ja, waren die beiden miteinander verwandt. Sie erinnern sich noch, als Maria plötzlich schwanger wurde, das kann man alles in Lukas 1 nachlesen, da ist sie erstmal zu Elisabeth geflüchtet. Das war eine Verwandte von ihr, wahrscheinlich so eine Art Tante. Und Elisabeth war damals schwanger gewesen mit Johannes den Täufer und hat dann von Maria erfahren, dass Maria den Messias ausgetragen hat. Und dann hat erst Elisabeth den Johannes entbunden und ein halbes Jahr später kam Jesus zur Welt. Das ist der Zusammenhang. Und die beiden Mütter werden sicherlich ihren Söhnen jeweils von dem anderen erzählt haben. So vergehen 30 Jahre. Und wir wissen nicht, ob es zwischendurch mal Kontakt zwischen den Familien gab. Also wie oft die Familienfeier gemacht haben, das wird hier nicht gesagt. Jedenfalls begegnen sich die beiden Männer hier am Jordan. Und Johannes ist geschockt. Johannes ist geschockt, weil Jesus sich von ihm taufen lassen will. Und das wird auch deutlich. Er wehrte ihm und sagt: Ich habe es nötig, von dir getauft zu werden. Und du kommst zu mir. Gerade hat er gepredigt, dass er es nicht wert sei, auch nur die Schuhriemen Jesu zu lösen. Und jetzt soll er ihn taufen. Der König wird ein Täufling. Und wir erinnern uns noch daran, Taufe, das war nur etwas für Heiden, nicht mal für fromme Juden. Dass Heiden getauft werden, wenn sie zum Judentum hinzutreten, war normal. Dass Juden sich taufen lassen, war schon höchst anstößig. Aber dass der König selbst zur Taufe kommt, das ist absolut unmöglich. Der war ohne Sünde. Aber Jesus besteht darauf, von Johannes getauft zu werden. Warum? Die Antwort steht in Vers 15. Jesus sagt: Lass es jetzt so geschehen, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Diese Formulierung, lass es jetzt so geschehen, macht schon deutlich, als würde Jesus sagen: Im Prinzip hast du recht. Aber jetzt in dieser Situation muss es trotzdem sein. Es gebührt uns, Johannes, dir und mir, das jetzt gemeinsam zu machen. Es ist richtig so. Es ist wichtig. Warum? Um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und jetzt sind wir am entscheidenden Punkt. Was bedeutet Gerechtigkeit? Gerechtigkeit ist Gottes Wesen, Gottes Heiligkeit. Gott ist völlig gerecht, Gott ist völlig rein, Gott ist total heilig, Gott ist ohne jede Sünde. Und alle Gerechtigkeit erfüllen bedeutet Gottes Anspruch erfüllen. Und zwar total, alle Gerechtigkeit, Gottes Anspruch erfüllen. Und Gottes Anspruch ist der Anspruch der Heiligkeit. Und das bedeutet, dass Sünde getilgt wird, dass Schuld bereinigt wird. Und darum ist ja Jesus gekommen, um alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Er ist gekommen, um alle Ansprüche, die Gott uns gegenüber hat, zu erfüllen. Er ist gekommen, um all unsere Schuld zu begleichen. Aber, und das ist jetzt entscheidend, und das müssen wir genau verstehen: Wenn Jesus unsere Schuld wegtragen will, dann muss er unsere Schuld ganz auf sich laden. Dann muss er sich unsere Haut anziehen. Dann muss er sich ganz mit uns Sündern gemein machen, obwohl er kein Sünder ist. Dann muss er sich ganz mit uns identifizieren. Und darum geht's hier. Und darum unterzieht Jesus sich dieser Taufe für Sünder. Es ist keine ermäßigte Taufe, sondern es ist die Taufe für Sünder. Und darum nimmt Jesus jetzt, indem er sich von Johannes taufen lässt, seinen Platz mitten unter den Sündern ein. Das ist gemeint. Er kontaminiert sich mit unserer Schuld. Und darum wird der König ein Täufling. Und jetzt geschieht exakt das, was der Prophet Jesaja in Kapitel 53, Vers 12 angekündigt hatte, wo er sagte, er wurde den Übeltätern gleichgerechnet. Das geschieht hier. Er wurde den Übeltätern gleichgerichtet. Er stellte sich unter die Sündentaufe. Und Paulus hat das später nochmal dankbar in Erinnerung gerufen, in Römer 8, Vers 3. Diesen Vers müssen Sie sich unbedingt notieren. Römer 8, Vers 3. Da sagt Paulus, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Das heißt, Jesus nimmt Menschheit an, er identifiziert sich mit uns, er zieht unsere Schuld auf sich, obwohl er der Sündlose ist. Und dann verdammt und verurteilt der Heilige Vater die Sünde dort, wo Jesus sie sich angezogen hat, nämlich im Fleisch. Das heißt, er tritt an unsere Stelle, er zieht unsere verdorbene Existenz auf sich und in Christus wird unsere verdorbene Existenz gerichtet. Gott verdammt die Sünde im Fleisch. Und darum muss Christus erst Fleisch annehmen und sich unter unsere Sünde stellen. Und dieses dokumentiert er schon hier am Anfang seines Dienstes, indem er die Taufe annimmt, die Johannes nur für Sünder bereithält. Was für ein Vorgang. Und völlig klar, dass Johannes das kaum erträgt. Diese Präsentation des Königs, wo bei anderen die Krönung steht, da lässt sich Jesus von der Sündertaufe krönen. Das ist seine Krönung. Er erfüllt alle Gerechtigkeit, er begleicht alle Schuld. Ich weiß nicht, ob Johannes die Tragweite ganz zu diesem Zeitpunkt schon verstanden hat, aber er macht, was Jesus sagt und wir lesen das hier, er tut es fast widerstrebend. Das steht hier auch so, da gab er ihm nach. Also er muss richtig gewissermaßen rübergezogen werden. Und Jesus hat ihn ermutigt und gesagt, lass es jetzt zu. Lass es jetzt zu. Es gibt keinen anderen Ausweg. Und im Grunde genommen ermutigt Jesus uns ganz genauso. Er sagt, lass es geschehen. Lass es zu. Akzeptiere das, dass ich deine Schuld wegnehmen musste. Akzeptiere es, dass ich für deine Schuld am Kreuz sterben musste. Und Christ werden bedeutet letztlich das zu machen, was hier von Johannes gesagt wird. Da ließ er es geschehen. Das bedeutet eigentlich Christ zu werden. Da gab er seinen Widerstand auf. Da ließ er sich dankbar beschenken. Da ließ er es geschehen. Du musst es geschehen lassen. Du musst es dankbar annehmen, dass deine Schuld auf Jesus geladen wird. So lässt sich der König präsentieren. Durch die Taufe und dann kommt die andere Seite, die Stimme vom Himmel. Wir lesen weiter. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser und siehe, da öffnete sich ihm der Himmel. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kam vom Himmel, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Der Vater öffnet dem Sohn in diesem Moment den Blick in die Ewigkeit. Und es fällt auf, dass alle drei Personen hier beteiligt sind. Da steht übrigens nicht, dass der Heilige Geist als Taube erscheint, sondern wie eine Taube. Das ist ein Vergleich. Er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabsteigen. In dem Film flattert dann immer so eine Taube herab. Gut, irgendwie wie eine Taube. Reinheit. Und dann die Stimme des Vaters, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ganz wichtig. Hier wird Jesus nicht als Sohn Gottes adoptiert, so will es die Bibelkritik gerne sehen, dass Jesus gewissermaßen in dieser Situation in den Rang eines Gottessohnes eingesetzt wurde, mit dem Titel eines Gottessohnes ausgestattet wurde. Das hieße, er war nicht von Anfang her Gottes Sohn, sondern wurde hier gewissermaßen in diesem öffentlichen Akt erst in einer symbolischen Weise dazu aufgerufen. Das steht hier nicht. Sondern Jesus ist von Anfang an der Sohn Gottes. Aber in dieser Situation wird es bestätigt, wird es bekräftigt, wird es von Gott noch einmal offiziell gewissermaßen vom Vater dokumentiert. Und damit ist die Vorbereitung des Königs noch nicht ganz abgeschlossen. Ein letzter Schritt fehlt noch. Und dieser letzte Schritt ist dann die teuflische Versuchung des Königs. Das gehört auch noch dazu. Ein sehr spezielles Kapitel. Wir können das jetzt leider nur kurz streifen. Aber es ist wichtig, dass wir das lesen. Es gibt zu diesem berühmten Kapitel eine fast so berühmte Predigt von Charles Haddon Spurgeon. Es steht geschrieben. Die können Sie übrigens auch bei uns am Büchertisch erstehen. Wir lesen jetzt diese 11 Verse im Zusammenhang. Und dann gehen wir Schritt für Schritt durch dieses vierte Kapitel noch durch. Und dann haben wir es geschafft heute Nachmittag. Darauf wurde Jesus, Kapitel 4, Vers 1, vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und als er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, war er zuletzt hungrig und der Versucher trat zu ihm und sprach, wenn du Gottes Sohn bist, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er beantwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Das ist Zitat aus 5. Mose 8, Vers 3. Darauf nimmt ihn der Teufel mit sich in die heilige Stadt und stellt ihn auf die Zinne des Tempels und spricht zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, so stürze dich herab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln, jetzt zitiert der Teufel die Bibel, deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht etwa an einem Stein stößt. Das ist Psalm 91. Da sprach Jesus zu ihm. Wiederum steht geschrieben, nämlich 5. Mose 6, Vers 16. Du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum nimmt ihn der Teufel mit auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihm alle Reiche der Welt und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm, dieses alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da spricht Jesus zu ihm, weiche Satan. Denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. 5. Mose 6, Vers 13 folgende. Da verließ ihn der Teufel und siehe, Engel traten hinzu und dienten ihm. Aus Markus erfahren wir, dass das Ganze sich kurz nach der Taufe vollzieht. Vom Jordan in der Talsenke wird Jesus irgendwie in die wüstenhaften ins wüstenhafte Gebirge geführt, hier irgendwie. Also hier war die Taufe erfolgt und nun geht es irgendwo ins Gebirge, wo es wüstenmäßig zugeht. Und Jesus, das ist ganz deutlich, sucht nicht von sich aus diese Auseinandersetzung. Er fordert den Teufel nicht heraus, sondern der Heilige Geist führt ihn dorthin. Der Teufel ist ganz klar eine Person, ein gefallener Engel, wie wir aus dem anderen Zusammenhang der Bibel wissen. Er hat als Fürst dieser Welt noch eine gewisse Frist, innerhalb derer er wirken kann. Endgültig wird die Machtfrage erst bei der Wiederkunft Jesu geklärt. Aber schon jetzt stehen die, die zu Jesus gehören, so unter dem Schutz ihres Herrn, dass der Teufel sie zwar noch angreifen, aber nie mehr ganz besitzen kann. 40 Tage in der Wüste. Hier haben wir wieder eine Parallele zur 40-jährigen Wüstenwanderung Israels. Die Zahl 40 spielt eine ganz wichtige Rolle. Mose geht 40 Tage auf den Sinai. Elia wandert 40 Tage zum Sinai. Denken wir an die Sintflut, denken wir an die Regierungszeiten von David und Salomo. Denken wir an die 40 Tage, die Jesus zwischen Auferstehung und Himmelfahrt noch auf der Erde war. Das ist offensichtlich eine Frist, die Gott häufiger so orchestriert. Und dann kommt der Versucher. Und er will Jesus verführen, er will Jesus daran hindern, den Weg im Gehorsam gegenüber dem Vater zu geben. Er will Jesus zu Fall bringen, noch bevor der Dienst offiziell richtig begonnen werden kann. Und dann kommen diese drei Angriffe. Lukas berichtet dieses Ereignis auch. Und bei Lukas haben wir eine andere Reihenfolge der Versuchungen. Nämlich, was bei Matthäus Versuchung 2 ist, ist bei Lukas Versuchung 3. Und was bei Matthäus Versuchung 3 ist, ist bei Lukas Versuchung 2. Das geht also über Kreuz. Jetzt wird wieder vorschnell gesagt, ja, das sieht ja meist ein Widerspruch. Moment mal. Ich kann Ihnen ein Menü auf zwei verschiedene Weisen schildern. Ich kann sagen, es gab Rinderroulade. Indem ich sozusagen den Kern des Menüs am Anfang schilder. Und dann kann ich sagen, im Übrigen gab es noch so eine sehr nette Hochzeitssuppe vorweg und hinterher rote Grütze. So, ich kann das Menü aber auch in der chronologischen Folge schildern. Also es ging los mit der roten Grütze. Es ging los mit der Hochzeitssuppe und dann kam die Rinderroulade und dann kam die Grütze. Niemand würde auf den Gedanken kommen, dass sich diese beiden Berichte widersprechen, weil jeweils klar ist, der eine will eine schwerpunktmäßige Darstellung geben und der andere die Chronologie. Nun fragen wir, wer will die Chronologie geben, Matthäus oder Lukas? Ganz klar Matthäus, weil die Konjunktionen, die Verbindungswörter, die er verwendet, bei Matthäus auf eine Abfolge deuten. Bei Lukas wird es nur aneinandergereiht. Bei Lukas heißt es und. Da wird nicht gesagt, in welcher Reihenfolge die Versuchungen erfolgen. Matthäus macht klar, dass er den Anspruch erhebt, die Reihenfolge zu schildern. Also diesen vermeintlichen Widerspruch kann man sehr schnell auflösen, dadurch, dass man einfach mal die Grammatik anschaut, wie sie da steht. Bei Matthäus haben wir also die Reihenfolge. So, das Erste, Jesus soll Steine zu Brot machen. Was ist daran so schlimm? Er soll eigenmächtig seine Fastenzeit abbrechen. Er soll eigenmächtig zur Selbsthilfe in dieser Situation greifen und diese Selbsthilfe gegen die Führung des Vaters einsetzen. Und Jesus antwortet, es steht geschrieben und zitiert aus, wie ich es da Ihnen aufgeschrieben habe, 5. Mose 8, Vers 3. Und dann die zweite Versuchung. Er wird wiederum dazu provoziert, Gott eigenmächtig herauszufordern, das Spektakuläre zu suchen. Was wäre das für ein dramatischer Auftritt gewesen, wenn Jesus sich dort von der Zinne des Tempels gestürzt hätte? Man muss sich das so vorstellen, das war in Jerusalem ein Vorsprung des Tempels. Man nannte diesen Vorsprung auch Flügelchen. Das war so ein balkonartiger Vorsprung der Tempelmauer, wahrscheinlich zum Südosten des Tempels hin. Und hier gab es einen etwa 40 Meter tiefen Abgrund zum Kidrontal. Und der Teufel sagt, stürze dich da hinunter. Und das soll dieser spektakuläre Akt sein, zu dem er Jesus hier verleiten will, die eigenmächtigen Herausforderungen Gottes des Vaters. Und zu einem Überfluss missbraucht der Teufel dafür die Heilige Schrift, die aus dem Zusammenhang herausgerissen zitiert. Also der Teufel, denn die Tatsache, dass irgendwo Bibel zitiert wird, bedeutet noch lange nicht, dass derjenige, der hier agiert, Gott ist oder im Sinne Gottes handelt. Nur dadurch, dass jemand uns fromme Zitate entgegenhält oder gar Zitate der Heiligen Schrift selbst, ist die Sache noch nicht entschieden. Und Jesus antwortet mit einem Zitat aus dem Zusammenhang und er sagt, du darfst Gott nicht versuchen. Und dann zieht der Teufel blank. Und jetzt fordert er im Dritten die direkte Unterwerfung Jesu, indem er ihn auf einen Berg führt. Wir wissen nicht, in welcher Weise das geschah. Bei dem Tempelvorgang kann man so an so etwas wie eine Entrückung quasi denken, dass er Jesus da irgendwie hingebracht hat. Jetzt wird es nicht im Einzelnen beschrieben. Jesus sieht im Geist das, was der Teufel gewissermaßen vor ihm wie einen Film ablaufen lässt. Alle Reiche dieser Welt, alle Macht, alles, was man sich nur vorstellen kann an Einflussbereich. Und er sagt so, das soll dir alles gehören. Du musst nur vor mir niederfallen. Und an der Stelle will der Teufel gewissermaßen vorwegnehmen oder lockt damit vorwegzunehmen, was Gott, der Vater, dem Sohn später selbst geben wird. Was steht in Matthäus 28, Vers 18? Was wird Jesus am Ende sagen? Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Was schreibt Paulus in Philipper 2, Vers 10 folgende am Ende, damit im Namen Jesu sich beugen die Knie aller derer, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind. Der Vater gibt ihm alle Macht, aber nicht jetzt, nicht in dieser Situation. Und der Teufel in seinem Machtrausch will Jesus in diesen hineinziehen, um ihn gewissermaßen unschädlich zu machen. Und Jesus antwortet wieder unter Berufung auf das Wort Gottes. Er antwortet mit dem Wort Gottes, das zu dem Zeitpunkt vorliegt im Alten Testament. Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Hier gibt Jesus uns ein Vorbild, wie wir der Versuchung widerstehen sollen. Und Spurgeon hat darauf hingewiesen, dass Jesus ja alle sonstigen denkbaren Machtmittel zur Verfügung gestanden hätten. Spurgeon schreibt es so, er hatte eine große Auswahl von Waffen, mit denen er gegen Satan kämpfen konnte. Aber anstatt göttlicher Macht benutzte unser Herr das, es steht geschrieben, und lehrte so seine Gemeinde, dass sie niemals die Hilfe der Gewalt herbeirufen oder fleischliche Waffen gebrauchen soll, sondern nur der Macht zu vertrauen hat, die in dem Worte Gottes liegt. Dies ist unsere Streitaxt und unsere Kriegswaffe. Unser Herr hätte den Versucher niederwerfen können, indem er seine eigene Herrlichkeit enthüllt hätte. Aber er ließ sich herab, seine hohe Majestät zu verbergen und sich nur mit dem es steht geschrieben zu verteidigen. So lasst uns keinen Augenblick zögern, diese eine einzige Waffe der Heiligen aller Zeiten zu ergreifen und festzuhalten. Werft das hölzerne Schwert eurer Vernunftschlüsse weg, vertraut nicht auf menschliche Beredsamkeit, sondern bewaffnet euch mit den Aussprüchen Gottes, der nicht lügen kann. Zitat Ende. Das ist hochinteressant, dass hier am Anfang seines Dienstes unser Herr schon ein Bekenntnis zur vollständigen Inspiration und Autorität der Bibel ablegt. Jesus bezeichnet die Bibel als was, was aus dem Munde Gottes hervorgeht. Und Paulus wird das später aufnehmen in 2. Timotheus 3, Vers 16, wenn er sagen wird, alle Schrift ist von Gott gehaucht, ist von Gott eingegeben. Und das heißt im Ergebnis für uns, was die Schrift sagt, sagt Gott. Was die Bibel sagt, sagt Gott. Da passt kein Blatt Papier dazwischen. Deswegen sagt unser Herr auch immer wieder, es steht geschrieben. Er sagt in Johannes 10, Vers 35, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Er begründet ein theologisches Argument in Matthäus 22 einmal mit der Zeitform eines einzelnen Verbs, das er aus dem Alten Testament zitiert, mit der Zeitform eines einzelnen Verbs, dass da Präsens und nicht Vergangenheit steht. Unser Herr hat die Irrtumslosigkeit der Schrift gelehrt. Denn wenn der Gott, der nicht lügen kann und die absolute Wahrheit ist, uns jedes Wort gegeben hat, dann ist jedes Wort hundertprozentig zuverlässig. Und deswegen ist es die Aufgabe der Gemeinde Jesu, die Irrtumslosigkeit der Bibel ohne Kompromisse zu verteidigen. Das ist keine Nebenlehre. Das ist keine späte Erfindung, die vom Rationalismus verursacht wurde. Sondern die Irrtumslosigkeit der Bibel, das ist die Lehre der Apostel, das ist die Lehre, die uns die Bibel über sich selbst gibt. Und an dieser Lehre haben wir festzuhalten. Für diese Lehre haben wir zu kämpfen. Und diese Lehre haben wir immer wieder auch zu kommunizieren und zu vertreten. Es steht geschrieben. An jedes Wort aus dem Munde hervorgegangen. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Keine Kompromisse. Und da gibt sich der Teufel geschlagen. Hier steht, die Engel dienen Jesu, wohl auch mit Speise, denke ich. Und hier in diesen Minuten, da blitzt auf, wie schwer der Weg unseres Herrn war, von Anfang an. Es war von Anfang an umkämpft, es war angegriffen. Und unser Herr hat uns ein wunderbares Beispiel seiner Liebe und Entschlossenheit und Klarheit gegeben. Und er hat uns ein Vorbild gegeben, wie wir uns wehren sollen in solchen Situationen. Es steht geschrieben. Und jetzt kommen wir zum dritten Teil nach dieser Vorbereitung. Und den müssen wir jetzt, den können wir jetzt nur noch in einigen Stichworten angehen. Aber mir ist es wichtig, dass Sie die Linie sehen. Und dass Sie das dann selbst weiter verfolgen können. Zunächst, jetzt der dritte Teil, der Dienstantritt des Königs in Galiläa. Kapitel 4, 12 bis 16, das erste Hauptquartier des Herrn, also der Dienstantritt, das erste Hauptquartier des Königs. Und das ist jetzt wiederum ganz wichtig. Und dieser Vers 12 ist strategisch für die Chronologie. Als aber Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt war, zog er weg nach Galiläa. Und hier kriegen viele Schwierigkeiten, wenn Sie in Johannes 3, Vers 22 bis 24 lesen, Johannes 3, Vers 22 bis 24, dass Jesus noch eine Zeit lang mit Johannes zusammenwirkte, parallel zu ihm. Und dann stellen Sie die Frage, ja, was ist denn nun? Hat Jesus erst angefangen zu wirken, nachdem Johannes aufgehört hat, oder haben sie eine Zeit lang zusammengewirkt? Was ist denn nun der historische Befund? Nun bitte ich Sie genau hinzusehen, hier steht nicht, dass Jesus grundsätzlich in Galiläa zu diesem Zeitpunkt mit seinem Dienst angefangen hat. Das steht hier nicht. Sondern hier steht nur, dass als Jesus hörte, dass Johannes gefangen gesetzt war, dass er wegzog nach Galiläa. Wie muss man das verstehen? Es gab eine Zeit des Wirkens vor diesem Vers 12. Und diese Anfangsphase des Wirkens Jesu, die wird ergänzend im Johannesevangelium geschildert. Also alles bis Johannes 4, können Sie sich merken, kommt vorher. Also Johannes 1, 19 bis 2, 12, die frühe Zeit in Galiläa. Dann Johannes 2, 13 bis 3, 21, die frühe Zeit in Judäa. Also das Gespräch mit Nikodemus fällt in diese Zeit, die erste Tempelreinigung fällt in diese Zeit. Und dann kehrt Jesus, Johannes 3, 22 bis 4, 42, kehrt Jesus über Samaria, wo er das Gespräch mit der Frau am Brunnen hat, wieder zurück nach Galiläa. Und in der Zeit wird Johannes ermordet und dann beginnt die erste große zusammenhängende Epoche des Wirkens Jesus in Galiläa. So ist das zu verstehen. Also dieser Vers ist wichtig für die Chronologie. Sie müssen sich einfach klar machen, Johannes 1 bis 4 kommt davor. Und dann wird Johannes, der Täufer, umgebracht. Und dann beginnt diese erste offizielle große zusammenhängende Wirkungsphase Jesu in Galiläa, die ab Matthäus 4, Vers 12 geschildert wird. Es ist wichtig, dass wir diese Verknüpfungen der Evangelien verstehen. Das ist reale Geschichte, die wir hier vor uns haben. Und wie das häufiger in einem jüdischen Berichtsstil erfolgt, wird Matthäus dann in Kapitel 14 nochmal die Ermordung von Johannes dem Täufer nachliefern. Das bedeutet nicht, dass er glaubt, dass dir das später passiert ist, sondern das ist typisch auch für so eine hebräische Berichtsweise, dass man bestimmte Ereignisse im Nachhinein nochmal gewissermaßen rückblickend einpflegen kann. Und so auf diese klassische Weise hat Matthäus das dann auch gemacht. Das heißt, er wird in Matthäus 14 noch berichten von der Ermordung Johannes des Täufers, aber er setzt voraus, dass das vorher schon passiert ist. Und jetzt kommt diese Phase des Wirkens in Galiläa und Matthäus macht wiederum deutlich, dass sich hier auch eine Prophezeiung erfüllt, nämlich wie wir es in Jesaja 8, 23 nachlesen können, dass dieser geschundene Norden, dass der eine erste große Phase des Wirkens des Messias erleben darf. Wie Matthäus das zitiert in Vers 14 und 15, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, er da spricht, das Land Sebulon und das Land Naphtali am Weg des Sees, jenseits des Jordan, das Galiläa der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen. Und denen, die im Licht des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Also das wird jetzt erfüllt. Jetzt kommt diese erste große Wirkungsphase in jenem Gebiet, das schon so viel Leid gesehen hatte. Und in diesem Galiläa der Heiden, weil als Grenzland dort noch viele kanaanäische Siedlungen eine Zeit lang existiert hatten. Und dann kommt dieser Vers 17 und hier fasst Matthäus in diesem einen Vers zusammen das Programm des Königs. Das ist dann der nächste Punkt. Das Programm des Königs, 4, Vers 17. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Und das ist der letzte große Schwerpunkt, dann werden wir die letzten Verse, nämlich die ersten Minister des Königs und die erste Bilanz, die erste Arbeitsbilanz des Königs dann sehr schnell zum Abschluss bringen können. Aber wir brauchen noch ein paar Minuten Aufmerksamkeit für diesen Vers, weil wir genau verstehen müssen, was hier geschieht, um einer der gefährlichsten falschen Lehren nicht zu erliegen, die heute in frommen Kreisen ausgestreut werden. Einer der gefährlichsten Lehren, die sich zunehmend auch wirklich evangelikaler Missionswerke bemächtigen. Und diese falschen Lehren, die mit einer sehr offensiven, manchmal fast dreisten, zupackenden Selbstgewissheit auftreten, gründen sich auf das, was sie für die Lehre vom Reich Gottes ausgeben. Und deswegen wird es eine der Schicksalsfragen der Christen in Deutschland. In Amerika ist diese Phase schon fast wieder abgeflaut, was ich sage mal, Entschuldigung, diese Sau betrifft, die durchs Dorf gejagt wurde. Aber hier in Deutschland wird das in den nächsten Jahren nach meiner Einschätzung noch eine starke Rolle spielen. Und es hat sich in einer epidemieartigen Weise ausgebreitet. Und wir werden dem nur etwas entgegenzusetzen haben, wenn wir verstehen, was Jesus hier sagt und was Jesus mit dem Reich Gottes wirklich lehrt. Deswegen ist das der letzte Schwerpunkt für heute Nachmittag. Der Täufer hatte ja eine ähnliche Botschaft gepredigt. Kehrt um, denn das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Und Jesus geht nur noch einen Schritt weiter und bietet sich selbst als die entscheidende Hilfe an. Das Reich der Himmel. In Vers 23 wird gesagt, dass er das Evangelium vom Reich verkündigte. Markus 1, Vers 14 nennt es das Evangelium vom Reich Gottes. Zunächst mal ist auffällig, dass in dieser ersten Zusammenfassung vor allem die Predigt Jesu betont wird. Hinterher ist dann auch noch vom Heilungsdienst die Rede, aber das Entscheidende ist die Predigt. Und jetzt müssen wir genau fragen, was meint Jesus mit Reich Gottes? Der Begriff kann auch synonym verwendet werden, Reich der Himmel. Das meint in der Substanz das Gleiche. Bei Matthäus, Jesus hat offensichtlich beide Begriffe gebraucht. Bei Matthäus finden wir häufig den Ausdruck Reich der Himmel. Wahrscheinlich deswegen, weil Matthäus sich ja zunächst, weil man jüdische Leser wendet und Juden oft aus Ehrfurcht vor Gott dessen Namen vermieden. Und deswegen wird Matthäus möglicherweise mit Vorliebe diese Verwendung Reich der Himmel verwendet haben, weil es eine Umschreibung für Reich Gottes ist. Es kann aber auch sein, dass Matthäus damit deutlich machen will, dieses Reich, diese Macht des Königs Jesus ist so umfassend, dass sie nicht nur auf Erden gilt, sondern auch im Himmel. Um dieses Umfassende auszudrücken, Reich der Himmel, Reich Gottes, Reich der Himmel. Was ist damit gemeint? Das Reich Gottes im Neuen Testament. Das Reich Gottes, das ist das Erste, was wir sehen. Das Reich Gottes ist untrennbar mit der Person Jesu verbunden. Deswegen sagt er Jesus, dass in seinem Kommen das Reich Gottes gekommen, nahe herbeigekommen ist. Denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Also das Reich Gottes ist untrennbar mit der Person Jesu verbunden. Gott greift durch Jesus machtvoll in diese Welt ein. Das ist Gottes Herrschaft angekündigt im Alten Testament und verwirklicht jetzt durch Jesus. Das nächste, was wir sehen, Jesus lädt Menschen ein, in dieses Reich einzutreten. Und er macht deutlich, es gibt nur eine Eingangstür, die in dieses Reich führt, und das ist die Person Jesu selbst. Denn in seiner Person ist das Reich Gottes da. Jesus sagt später in Matthäus 12, Vers 28, wenn ich durch den Geist Gottes die Dämonen austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen, in Jesus. Drittens, das Reich Gottes hat eine gegenwärtige und eine zukünftige Seite. Und diese Spannung wird mit diesem Begriff ausgedrückt, es ist nahe herbeigekommen. Das heißt, es ist da, es dämmert schon auf, aber da steht noch eine vollkommene Verwirklichung aus, dieses schon und noch nicht, dass er sein Reich endgültig in Macht und Herrlichkeit bringen wird, wenn er wiederkommt. Also insofern ist das auch diese eschatologische Seite des Reiches. Es ist ansatzweise schon da, es hat eine gegenwärtige und eine zukünftige Seite. Viertens, die Botschaft vom Reich Gottes ist untrennbar verbunden mit dem Sündenproblem. Deswegen sagt Jesus, tut Buße, denn das Reich Gottes ist nahe beigekommen. Das heißt, nur wenn ihr euer Sündenproblem gelöst bekommt, findet ihr Eintritt in dieses Reich. Beim Reich Gottes geht es um Vergebung der Schuld. Fünftens, das Reich Gottes, und das ist damit klar, ist keine innerweltliche Größe. Keine innerweltliche Größe. Jesus hat in Johannes 18, Vers 36 einmal gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, sondern es ist bis zur Wiederkunft Jesu dort, wo an Jesus geglaubt wird. Es ist in seiner Gemeinde, es ist in den Herzen seiner Leute. Aber es ist jetzt noch keine sichtbare innerweltliche Größe. Und sechstens, das Reich Gottes kann nicht durch Menschen in dieser Welt aufgebaut und durchgesetzt werden. Das Reich Gottes kann nicht durch Menschen in dieser Welt aufgebaut und durchgesetzt werden. Nicht durch die Verwandlung sozialer Strukturen, nicht durch die Vertreibung der Herodianer. Noch ist der Teufel der Fürst dieser Welt. Klar, Jesus hat die letzte Macht, aber noch ist der Teufel in dem, was Gott zulässt, der Fürst dieser Welt. Das Reich Gottes ist keine innerweltliche Größe. Kein sichtbarer von Menschen herbeizuführender Zustand. Diese 6 Punkte machen deutlich, was die Bibel zum Reich Gottes lehrt. Und zukünftig wird Gott das Heil seines ewigen Reiches bringen. Und gegenwärtig ist es verborgen in unsichtbarer Weise da. Noch herrscht Jesus verborgen. Er sagt schon, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden, Matthäus 28, 18. Und die Gemeinde ist erst für die Zukunft dazu berufen, in dem dann sichtbaren Reich des Herrn mitzuherrschen. Jetzt breitet sie dieses Reich Gottes aus, wodurch? Durch die Verkündigung des Evangeliums. Nochmal zum Mitschreiben. Das Reich Gottes ist kein ethisches Konzept für die Gemeinde, sondern das Reich Gottes ist das große Heilsgeschenk, das Gott denen gibt, die an ihn glauben und Vergebung ihrer Sünden erlangen. Und wir müssen sehr deutlich sehen, dass es da auch überhaupt keinen Unterschied etwa zwischen Paulus und Jesus gibt. Es wird dann gern gesagt, ja, Paulus hat so viel von Rechtfertigung und Sündenvergebung gesprochen. Jesus hat vom Reich Gottes gesprochen. Als seien das 2 völlig verschiedene Inhalte. Dabei wird deutlich, dass das nur unterschiedliche Begriffe für ein und dieselbe Sache sind. Auch das kann man gut zeigen. Verschiedene Begriffe für ein und dieselbe Sache in das Reich Gottes kommen. Etwa Markus 9, 47, 10, 23 bis 25 oder auch Jesu Gespräch mit Nikodemus, Johannes 3. In das Reich Gottes kommen ist das gleiche wie das ewige Leben ererben. Markus 10, 17, Johannes 3, 16. Das sind die gleichen Zusammenhänge. Oder zum Leben eingehen, Markus 9, 43, 45. Oder aber auch ganz einfach gerettet werden, Markus 10, 26. Ich habe hier extra Formulierungen herausgeschrieben, die alle aus dem gleichen Zusammenhang, nämlich Markus 9 und 10, Johannes 3 kommen. Und die synonym jeweils füreinander gebraucht werden können. In das Reich Gottes kommen, das ewige Leben ererben, zum ewigen Leben eingehen und gerettet werden. Paulus und Johannes und Jesus haben hier und wie auch überall sonst mit einer Stimme gesprochen. Da kann man nichts gegeneinander ausspielen. Und genau dazu wird dieser Begriff Reich Gottes benutzt in der sogenannten Emerging Church Bewegung. Oder wir kennen das auch unter dem Begriff Transformationstheologie oder missionale Theologie. Hier kommt es zu einer drastischen Veränderung der Bedeutung des Reiches Gottes. Das ist nicht mehr das Heil, zu dem Gott uns einlädt, sondern das Reich Gottes wird ein ethisches Programm, das die Christen in dieser Welt sichtbar verwirklichen sollen, möglicherweise noch in Kooperation mit Nichtchristen gemeinsam. Und diejenigen, die das in Deutschland durch ihre Schriften verbreiten, hier müssen wir einfach Ross und Reiter nennen, sind zum Beispiel Johannes Reimer oder Tobias Feix und viele andere, die sich in diesem Kontext des Marburger Bibelseminars bewegen. Es wird teilweise auch über die Wiedenester-Schiene propagiert. Und hier müssen wir einfach wissen, womit wir es da zu tun haben. Johannes Reimer beispielsweise hat in einem Interview gesagt, Zitat, nichts wäre heute wichtiger als die Entscheidung der Christen, das Reich Gottes in der Welt mit den Menschen zusammenzubauen. Mit den Menschen meint er mit den ungläubigen Menschen zusammen. Nicht für sie und erst recht nicht gegen sie, sondern mit ihnen. Also was ist das Ziel? Christen und Nichtchristen bauen gemeinsam Gottes Reich in dieser Welt. Und das heißt, es geht nicht darum, Menschen für den Himmel zu gewinnen, sondern hier in der Welt Gottes Reich zu bauen. Und zugespitzt haben wir dann die Formulierung bei Rob Bell, der gesagt hat, für Jesus lautete die Frage nicht, wie kommt man in den Himmel, sondern die Frage lautete, wie bringt man den Himmel hierher? Also wie bauen wir das Reich Gottes hier in der Welt? Nicht wie kommt man rein ins Reich Gottes, nicht wie laden wir ein ins Reich Gottes, sondern wie können wir Reich Gottes in dieser Welt selbst bauen? Wie können wir die Welt verbessern? Nämlich durch schrittweise Transformation, durch schrittweise Umwandlung. Dieses Reich ist nicht unbedingt gebunden an die Person Jesu selbst. Dieses Reich, so sagen diese Vertreter, kann wachsen überall, wo Ungerechtigkeit, Unterdrückung und Ausbeutung überwunden werden. Und Roland Hartmeier etwa schreibt, Das gilt auch für nichtchristliche Vorgänge. Zitat: Weil Heil eine soziale Dimension hat, kann von Heilsereignissen auch dort die Rede sein, wo gerechte Verhältnisse entstehen. Und Tobias Feigs schreibt über das neue Jerusalem, das in der Bibel eine zukünftige Größe ist. Dieses neue Jerusalem wird im Reich Gottes schon jetzt ganz konkret sichtbar. Und dieses Denken wird etwa auch aufgegriffen von der Micha-Initiative, die hier in Deutschland vor allem von der Evangelischen Allianz promotet wird. Und im Zusammenhang mit dieser Micha-Initiative ist jetzt auch vor einiger Zeit eine sogenannte Gerechtigkeitsbibel herausgegeben worden, in der alle Dinge, die irgendetwas mit sozialer Gerechtigkeit zu tun haben, in der Bibel herausgehoben, gedruckt worden sind. Wozu führt das? Dieses soziale Engagement verdrängt die evangelistische Verkündigung an die zweite Stelle oder gar vollständig. Und der Begriff des Evangeliums wird anders gefüllt. Tobias Feix hat einmal in einem Interview gesagt, das Evangelium zeigt sich auch im sozialen Miteinander. Nein, das Evangelium zeigt sich nicht im sozialen Miteinander. Im sozialen Miteinander zeigt sich nicht, dass Jesus Christus am Kreuz für meine Schuld gestorben ist. Das zeigt sich nicht im sozialen Miteinander. Das ist etwas völlig anderes. Und in dieser Bewegung bekommt Jesus selbst schleichend eine andere Bedeutung als die, die er in der Bibel hat. Er ist nicht der König, in dessen Reich eingeladen wird. Er ist nicht der Retter, durch den die Tür in dieses Königreich allein geöffnet wird. Sondern er wird für uns vor allem zum Vorbild dafür, wie wir uns für diese Welt einsetzen sollen. Und man spricht dort gern von Jesus als dem Musterevangelisten. Aber mit Evangelist meint man eigentlich nicht die Ausbreitung des Evangeliums, sondern die missionale Veränderung dieser Welt, wie man das nennt. Damit wir uns richtig verstehen, auch echte bibeltreue Evangelisation hat im Laufe der Geschichte immer wieder zu einer Veränderung der Umstände geführt. Aber diese Veränderung der Umstände war die Folge davon, dass Menschen in ihren Herzen verändert wurden. Dadurch wurde wahrscheinlich im England des 18. Jahrhunderts eine blutige Revolution verhindert, dass so viele Menschen sich bekehrt haben. Und unter diesen Voraussetzungen haben dann christliche Missionare in aller Welt ärztliche Hilfe, Erziehung und wirtschaftliche Entwicklung begünstigt, ja. Aber für sie stand immer das Anliegen, dass verlorene Menschen durch den Ruf zu Jesus und zu seiner Vergebung gerettet werden an erster Stelle. Denn was hilft es den Menschen, hat unser Herr selbst gesagt, wenn er die ganze Welt gewönne oder transformierte und nehme doch an seiner Seele Schaden. In unserer Zeit müssen wir darum die biblische Lehre vom Reich Gottes besonders verteidigen. Und ihr Lieben, wir müssen wissen, was das Reich Gottes nach der Lehre der Bibel ist und was es nicht ist. Und wir müssen darauf achten, dass der Begriff und die Verkündigung des Reiches Gottes davor geschützt wird, dass man es missbraucht zur Beseitigung des Evangeliums. Und deswegen sind diese Verse für uns so wichtig, dass wir genau verstehen, was hat unser Herr Jesus Christus mit dem Reich Gottes gemeint und auf welche Weise führt er das Reich Gottes herbei und was ist unsere Verantwortung an dieser Stelle, das Reich Gottes in seinem Auftrag zu verkündigen. Und so wollen wir das sehr deutlich hören und gehorsam aufnehmen, was unser Herr hier sagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Und dann kommt dieses Kapitel 4 auf die Zielgerade. Wir lesen noch, wie die ersten Minister des Königs berufen werden, die ersten Jünger, Simon und Andreas, und dann das andere Bruderpaar, Jakobus und Johannes. Mit welchem Ziel werden sie berufen? Ich will euch zu Menschenfischern machen. Hier steht wieder die Aufgabe der Verkündigung des Evangeliums, der Rettung von Menschen im absoluten Vordergrund dessen, wozu sie beauftragt werden. Ich will euch zu Menschenfischern machen. Das ist das Ziel. Und dann schließt dieses vierte Kapitel mit den letzten drei Versen, die ich noch vorlese. Und Jesus durchzog ganz Galiläa, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium von dem Reich und heilte alle Krankheiten und alle Gebrechen im Volk. Und sein Ruf verbreitete sich in ganz Syrien. Und sie brachten alle Kranken zu ihm, die von mancherlei Krankheiten und Schmerzen geplagt waren, und Besessene und Mondsüchtige und Lahme. Und er heilte sie alle. Und es folgte ihm eine große Volksmenge nach aus Galiläa, aus dem Gebiet der 10 Städte und aus Jerusalem und Judäa und von jenseits des Jordan. Das ist die erste Bilanz. Und wir sehen, dass Jesus der Verkündigung den Vorrang gegeben hat. Er lehrte in den Synagogen. Er verkündigte das Evangelium vom Reich. Wie kommt man in dieses Reich hinein? Und er heilte. Er heilte unendlich viele Krankheiten dort. Und diese Wunder sind einmal das Zeichen dafür, dass jetzt der Messias gekommen ist. So hatten es die Propheten angekündigt. Wenn der Messias da ist, dann wird er alle Krankheiten heilen, dann wird ihm nicht zu schwer sein, dann wird keine Krankheit vor seiner Wundermacht mehr Bestand haben können. Wenn er sein Wort spricht, wird es gut. Und damit gibt uns der Messias zugleich eine Vorausschau, wie es einmal in seinem ewigen Reich sein wird. Und er geht bis in die letzte Reihe, im Volk steht hier, er geht bis zu den Letzten. Und es breitet sich aus, ganz nach Syrien, das war damals eine römische Provinz, in diesem Zehn-Städte-Gebiet am Jordan, das war ein überwiegend griechisch besiedeltes Gebiet, aber sie kommen nicht nur aus dem Norden, sondern auch aus dem Süden, wie wir hier am Ende lesen, aus Jerusalem und Judäa ziehen die Leute herauf nach Galiläa, um diesen Jesus zu sehen und zu hören. Das ist die Bilanz der ersten großen öffentlichen Wirkungszeit dort im Norden. Und wir sehen, Matthäus hat uns ein sehr klares Porträt dieser ersten Jahre gegeben. Er schildert einen Ausschnitt aus der Kindheitszeit. Er macht dann in einem zweiten Schritt sehr deutlich, wie der König auf diesen Dienst vorbereitet wurde. Und dann zeigt er, wie der König dort im Norden sein erstes Hauptquartier quasi einrichtet und von dort aus die ersten Wirkungen seiner Predigt und seiner Heilungstätigkeit erfolgen. Und es scheint eine gewisse Massenbewegung ausgelöst worden zu sein. Es folgt ihm eine große Volksmenge, steht hier im letzten Vers. Und wir fragen uns, was heißt das? Denn aus dieser Volksmenge heraus muss jetzt jeder sich zu Jesus als seinem König verhalten. Und was braucht es jetzt in dieser Situation? Es braucht Klärung. Es braucht dringend Klärung, wer gehört wirklich dazu? Wer ist einfach bewegt von diesem Aufbruch und lässt sich mitreißen und ist dankbar dafür, dass die alte Oma endlich nochmal gesund gemacht wird? Oder auch das junge Kind? Und wer begegnet wirklich dem König? Wer versteht wirklich, wer der ist? Wer will ihm wirklich folgen? Ein König für alle Völker, ein König für dich. Und jetzt kommt, was kommen muss. Es muss eine Klärung herbeigeführt werden. Und wir fragen, wie macht Jesus das? Wie sorgt Jesus angesichts dieser Fülle offensichtlich unterschiedlichster Motive, die da zusammenkommen, wie sorgt Jesus für eine Klärung? Wie sorgt Jesus heute für eine Klärung? Und dann ist der nächste Schritt und den werden wir morgen früh im Gottesdienst miteinander gehen. Jetzt kommt die Bergpredigt. Jetzt kommt und jetzt muss gewissermaßen kommen die Bergpredigt als die Regierungserklärung des Königs, wenn man so will. Und jetzt macht Jesus deutlich, das ist der Ausblick, was bedeutet es, in meinem Reich zu leben? Was bedeutet es, nicht einfach mal angestoßen worden zu sein von dieser Jesusbewegung? Nicht nur mal interessiert worden zu sein für Jesus. Nicht nur mal dankbar in Anspruch genommen zu haben, was Jesus auf den ersten Blick geben kann. Sondern was bedeutet es wirklich, in diesem Reich Gottes zu leben, dauerhaft zu leben? Und um das zu erläutern, hält der König dann seine Regierungserklärung und macht klar, was dieses neue Leben seiner Jünger ist. Nicht ein Leben der Vollkommenen, nicht ein Leben ohne Sünde, aber ein Leben in der völligen Hingabe an den König als meinem König. Und das wollen wir morgen versuchen, im Überblick diese Bergpredigt zu verstehen, wie der Herr dort für Klärung sorgt. Und das Faszinierende, und damit möchte ich schließen, ist, dass dieser König, von dem wir hier lesen und von dem uns die Evangelien ein ganz realistisches, klares, aktuelles, zuverlässiges, differenziertes Bild präsentieren. Das Faszinierende ist, dass dieser König heute lebt. Und dass dieser König mitbekommt, wie wir hier über ihn als den König sprechen. Er hat gesagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Er ist immer noch der König. Und er wird nie aufhören, der König zu sein. Und das unvorstellbar große Privileg für uns besteht darin, dass der König in diesen Kapiteln zu uns kommt. Dass wir durch diese Kapitel, durch diese Verse vom König eingeladen werden, ihm zu begegnen. Und dass wir sogar die Möglichkeit haben, ihn anzurufen und ihm Antwort zu geben. Ein König für alle Völker. Er ist der König für dich. Lasst uns beten. Jesus Christus, dafür danken wir dir, dass du uns in deinem Wort dich so klar offenbarst. Herr Jesus, dass es hier in diesen Versen so ist, als ob du persönlich vor uns stehen würdest. Dass du uns mit hineinnimmst in die Zeit deines Anfangs, dass du uns mit hineinnimmst in deine Vorbereitung. Herr, auch in diese harte Auseinandersetzung mit dem Teufel. Und dass du uns sagst, ja, die Schrift kann nicht gebrochen werden. Jedes Wort aus dem Munde Gottes hervorgegangen. Herr, und schenke auch jedem von uns eine echte Klärung. Dass wir ehrlich in unserem Herzen begreifen, wie wir zu dir als dem König stehen. Und hab Dank, dass du gekommen bist, um uns zu retten. Und dass wer den Namen des Herrn anruft, dass der nicht verloren gehen wird. Herr, stehe du uns fest vor Augen und sei uns nah in unserem Herzen, auch heute für den ganzen weiteren Tag. Wir danken dir dafür. Amen.